Podcast.
Herzlich willkommen zu Domradio Kopfhörer. Ich bin Ina Rotscheid und wie immer an dieser Stelle stellen wir Ihnen hier interessante Vorträge aus den Bereichen Kirche und Gesellschaft vor. Wenn über die Kirchen berichtet wird, dann geht es meistens um Mitgliederschwund, um leere Gottesdienste, um die Missbrauchskrise und um Säkularisierung. Also Nachrichten aus den Kirchen sind meistens keine guten. Und es scheint, als ob sich die christlichen Institutionen in einer Dauerkrise befinden, während sie gleichzeitig politisch und gesellschaftlich an Relevanz verlieren. Dagegen will die prominente Katholikin Annette Schavan ein Zeichen des Aufbruchs setzen. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Pfingsten, warum wir auf das Christentum nicht verzichten werden. Darin kommen zahlreiche prominente Christinnen und Christen zu Wort und sie schreiben, was für sie die Kirche ausmacht, jenseits von weltlichen Krisen und schlechten Nachrichten. Eine von ihnen, eine der Co-Autorinnen sozusagen, ist die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Und mit ihr hat Annette Schavan im August dieses Jahres über das Thema im Kölner Domforum hier bei uns diskutiert.
Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Grundlage unseres Gesprächs ist dieses wirklich wunderbare Buch Pfingsten, warum wir auf das Christentum nicht verzichten werden. Annette Schavan hat es herausgegeben und sie hat viele wunderbare, intelligente Autorinnen und Autoren gewonnen, Aufsätze über die Geburtsstunde des Christentums, über Pfingsten zu schreiben. Das geht vom Autor, Büchner-Preisträger Arnold Stadler bis hin zu Uniprofessoren, bis hin zu Henriette Reker. Also eine bunte Bandbreite von wirklich interessanten, spannenden Autorinnen. Und ich habe gleich eine Einstiegsfrage. Frau Schavan, Sie waren, ich glaube, 4 Jahre waren es deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl in Rom. Nun gibt es ja von Konrad Adenauer die 1949 geäußerte Antwort auf die Frage, warum er eigentlich noch nie im Vatikan war. Und da hat er gesagt, ich bin doch nicht bekloppt, ich setze doch nicht meinen Glauben aufs Spiel. Frau Schavan, Sie waren ganz nah dran am Vatikan. Haben Sie Ihren Glauben aufs Spiel gesetzt?
Nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, er hat sogar gesagt, ich will katholisch bleiben. Und natürlich, was er damit zum Ausdruck gebracht hat, war, jetzt soll man mal nicht meinen, im Vatikan gehe es besonders fromm zu oder besonders katholisch zu, sondern es ist, wenn man das ein bisschen technisch übersetzt, Headquarter der Weltkirche, die auf 5 Kontinenten ist. Da ist halt auch manches anders, als sich das vielleicht der gute Katholik so vorstellt. Es ist eine Gesellschaft, die gucken muss, wie sie das Geld zusammenhält und wie man diese Kirche mit ihrer kulturellen Vielfalt zusammenhält. Und Konrad Adenauer war ein gutes Beispiel für einen innerlich wirklich unabhängigen Katholiken. Das hat mir an ihm besonders gefallen, auch bei dieser Antwort. Wenn man überlegt, wir feiern jetzt 75 Jahre Grundgesetz, wie er als Präsident des Parlamentarischen Rates gewirkt hat, was alles in dieses Grundgesetz aufgenommen worden ist, was zutiefst katholische Soziallehre, evangelische Sozialethik war, was Orientierung gestiftet hat, übrigens auch auf dem Weg Deutschlands in die internationale Völkergemeinschaft. Es war ja für die anderen nicht so einfach, dieser Bundesrepublik Deutschland wieder zu vertrauen. Und Konrad Adenauer war ein Mann, dem die Menschen zutiefst vertraut haben. Und er war ein Mann, der wusste um die Quellen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes.
Nun haben Sie es in Rom aber gewiss auch nicht mit wenigen, vielleicht etwas eitlen älteren Herren zu tun. Das prägt die Kirche natürlich auch. Und mit der Spannung, mit der Beziehung der deutschen Kirche und Rom ist es ja auch etwas komplizierter. Wie haben Sie denn dieses angespannte Verhältnis erlebt?
Ich habe hin und wieder gesagt, ich bin die Botschafterin des Landes der Reformation. Und das fanden manche klasse und manche nicht. Und natürlich ist die Beziehung zwischen Deutschland und dem Vatikan auch von dieser Ambivalenz immer geprägt gewesen. So nach dem Motto, wer einen Luther hat, wer weiß, was der noch alles sich einfallen lässt. Das heißt, es wird uns natürlich so eine gewisse rebellische Ader unterstellt und das ist ja auch in Ordnung. Zumal der Vatikan ist in Italien. In Italien gibt es ja kaum Protestanten. Die haben dann manchmal schon gesagt, wir wissen gar nicht, weil ihr immer für Probleme habt, konfessionsverschiedene Ehe. Ja, wo soll denn sowas geben? Und wenn man dann gesagt hat, wie hoch der Prozentsatz in Deutschland ist und was das bedeutet und was wir deshalb für Themen haben, dann ist es natürlich für die Italiener eher eine fremde Geschichte. Ja, ich finde, dass gerade weil es Weltkirche ist, wir uns da auch nicht klein machen müssen, weil die Kirchen in Deutschland, und das haben wir ja versucht in dem Buch zu schreiben, man kann sich ja echt in die Kirchendepression reden, das ist ja ganz einfach. Und da fällt einem ja auch alles ein, was einen aufregt und was man furchtbar findet, aber das wird dem Christentum ja nicht gerecht. Das Christentum ist ja eine wirklich großartige Sache, Haltung, jenseits von Leistung und Rolle und allem Möglichen, was man sich ausdenken kann, wann man erst anfängt, einen Menschen zu achten, sagt das Christentum, sagt dieser Jesus von Nazareth, jede unverwirkbare Würde, ihr seid unabhängig. Und das finde ich wichtig. Das ist im Vatikan schon auch, da gibt es jetzt nicht nur so die man sich immer vorstellt, sondern es gibt da schon, das ist eine internationale Gesellschaft, viele Gesprächspartner, weil wenn man da hinkommt, haben einen immer als erstes gefragt, in welcher Sprache sollen wir sprechen? Die sind alle vielsprachig. Sie kennen die vielen verschiedenen Situationen des Christentums auf den 5 Kontinenten. Ich habe in kaum einer meiner Berufsphasen so viel mich mit internationalen Fragen beschäftigt wie da im Vatikan.
Frau Rieker, Sie beiden kennen sich gut, sehr gut. Wir haben es gerade an der herzlichen Umarmung gesehen. Und ich habe von Frau Chavan gehört, dass Sie sich nicht nur in Rom getroffen haben, sondern dass Sie Frau Chavan missioniert haben für den Karneval und sich auf der Karnevalstribüne dann ganz besonders kennengelernt haben.
Ist ja, ich hoffe, dass ich Sie missionieren konnte. Also jedenfalls hat sie mitgemacht und sie hat auch vermittelt, dass es ihr Spaß macht.
Und genau. Das verbindet natürlich dann auch.
Natürlich. Letztes Jahr Rosenmontag, dieses Jahr Neusser Schützenfest, also ich bin Rheinländerin geblieben.
Wunderbar. Frau Rieker, Sie sind evangelisch, Sie waren auf der Liebfrauenschule, auf einem katholischen Gymnasium, Sie haben engen Kontakt zum Beispiel zu St. Aposteln, sind Bürgermeisterin in einer durch und durch katholischen Stadt. Wo dürfen wir Sie denn eigentlich im Christentum verorten?
Ich sage ja immer, ich bin ein konfessioneller Mischling. Ich bin evangelisch getauft und auch konfirmiert, aber habe eben auch vieles durch meine Erziehung auf der Liebfrauenschule und bin eben da auch geprägt worden von den ersten selbstbewussten Frauen, kann man wohl sagen, von Nonnen, die uns vermittelt haben, ihr könnt alles werden, was ihr wollt.
Und das haben Sie in einer katholischen Schule gelernt?
Das habe ich an einer katholischen Schule gelernt, ja, das hat man mir mitgegeben.
Nun haben Sie von Frau Chavan die Anfrage bekommen für das Buch Pfingsten, warum wir auf das Christentum nicht verzichten werden, etwas zu schreiben. Was ist in Ihnen da vorgegangen und haben Sie sofort Ja gesagt?
Also erstmal kann ich ja gar nicht gut schreiben. Ich erzähle lieber was und glaube, dass ich das auch besser kann. Und dann habe ich gedacht, was habe ich denn eigentlich jetzt mit Pfingsten zu tun? Dann haben wir darüber diskutiert und ja, eigentlich hat Annette Chavan mir dann so den Weg gewiesen, einmal darüber nachzudenken, was mich in meinem Leben beeinflusst hat und was mich dazu gebracht hat, in wenigen Sekunden zu einer Gewissheit zu kommen, zu einer Entscheidung zu kommen, die dann meinem Leben eine ganz neue Wendung gegeben hat. Und manchmal ist es ja so, dass man selber gar nicht darauf kommt. Man erlebt etwas und denkt auf einmal, wo kommt das denn her? Wer hat dir denn jetzt diese Eingebung vermittelt? Und diese Eingebung war eben, ja, es war der Archiveinsturz. Da wurde mir in Sekunden schnell klar, ich möchte meine Erfahrungen und auch meine Fähigkeiten in den Dienst meiner Heimatstadt stellen. Und Köln war damals an einem Punkt angekommen, wo viel schief ging. Und dennoch der Archiveinsturz, der ja quasi sowas bedeutete wie, Köln verlor eben sein Gedächtnis. zwei Menschen verloren ihr Leben. Eine Frau hat sich dann später noch das Leben genommen. Und man hat der Stadtverwaltung bescheinigt, dass sie nicht in der Lage sei. Und ja, ich wollte eben meine große Erfahrung meiner Heimatstadt schenken. Und das wusste ich sofort, in dem Moment, als ich das hörte. Und es, ich weiß nicht, also ich habe kein Brausen gehört. Aber das muss vielleicht auch nicht sein, ja. Ich wusste, was ich zu tun habe. Und ich glaube, darauf kommt es an.
Frau Schawan, wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie Frau Rieker Pfingsten erklärt?
Ja, das brauchte ich ja gar nicht erklären, weil sie hat es ja gerade erzählt. Und die Geschichte, das ist ja interessant, die Pfingstgeschichte findet sich ja gar nicht in den synoptischen Evangelien, sondern das kommt in der Apostelgeschichte. Und man muss ja auch wissen, das ist alles so rund 100 Jahre nach Jesu Tod entstanden. Also ich sage dann immer aus der Erinnerung. Also wenn manchmal so gepredigt wird, als wären die dabei gewesen, dann denke ich mir immer, meine Güte, also ihr wisst dann nur genau, das ist alles Erinnerung. Nicht mal derer, die dabei waren, sondern der danach. Und die Geschichte ist einfach zu schön. Und sie zeigt etwas, das zeitlos gültig ist. Immer wieder sitzen Menschen beieinander, sind verängstigt. Es hat sich irgendeine große Hoffnung zerstoben. Sie wissen nicht weiter. Sie befürchten, dass irgendwie alles, wofür sie sich eingesetzt haben, nichts wird. Und dann, da heißt es, verstehen sie Sprachen, von denen sie bislang nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie sie verstehen. Also Verständigung wird möglich, wo sie nicht für möglich gehalten wurde. Und ich fand, auf unsere Tage jetzt übertragen, wir sind doch in so einer Situation, wo man die Erfahrung macht, Verständigung ist nicht mehr möglich, wo sie mal möglich gewesen ist. Wir waren uns international und in allen möglichen Kontexten schon mehr einig, als wir es jetzt sind. Und was ist das für ein Drama, wenn Verständigung, die es schon mal gab, plötzlich weg ist wieder? Alles, was da drumherum ist, Brausen und weil das ist alles, hat er sich wunderbar ausgedacht, der sich das dann nochmal in Erinnerung gerufen hat. Aber der Kern ist eben diese Geschichte. Verständigung, das Christentum steht dafür, dass Verständigung möglich ist, wo sie niemand für möglich hält. Und wenn ich das jetzt umdrehe heute und sage, jetzt haben wir so viel Verständigung, hatten wir erreicht und jetzt plötzlich hauen sie alle wieder aufeinander und sitzt jeder in seiner Blase und ist es von der Kommunalpolitik über alle politischen Ebenen viel, viel schwieriger geworden als vor 20 Jahren, weil diese Verständigung so mit Füßen getreten wird.
Also die Stimmung ist aufgeladen, die Stimmung ist gereizt. Auch die Angriffe auf Kommunalpolitiker nehmen massiv zu. Frau Rieker, Sie haben einen sehr persönlichen Aufsatz geschrieben und Sie haben das selbst auf ganz brutale Art und Weise erlebt. Welche Rolle hat das gespielt? Sie schildern das ja auch in Ihrem Buch, dass Sie so massiv und lebensgefährlich angegriffen wurden.
Mir wird ja häufig vermittelt, dass es unerklärlich sei, woher ich die Kraft genommen hätte, nach einem solchen Attentat so ein Amt anzutreten. Und ich muss sagen, für mich ist das irgendwie gar nichts Besonderes. Ja? Ich bin ja da durch Glück oder göttliche Fügung, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin da ja gut rausgekommen. Ja? Ich sitze weder im Rollstuhl noch, ich kann nur nicht aus der Flasche trinken, das muss man mit über 60 nicht mehr, weil ich zu wenig Haut am Hals habe. Aber das ist wirklich das Einzige, was mich manchmal ein bisschen handicapt. Aber es war ja klar, ich hatte ja eine Aufgabe.
Also seit 2015 Oberbürgermeisterin und Köln ist eine Vielvölkerstadt, unendlich viele Nationen leben hier und auch viele Religionen.
180 Nationen und 130 Religionsgemeinschaften.
Und Sie schreiben auch in Ihrem Aufsatz, dass Diversität eines Ihrer Herzensthemen ist. Hat das auch mit Ihrem christlichen Glauben zu tun?
Ja, ich denke schon. Also ich bin ja in Köln auch aufgewachsen, in Bickendorf und bin schon zur Schule gegangen mit Kindern, deren Eltern aus der Türkei kamen, die bei Ford arbeiteten am Band. Also ich bin auch in so einer Gesellschaft irgendwie schon aufgewachsen. Und ich habe ja dann, als ich zurückkam nach Köln, auch erlebt, wie man hier mit unterschiedlichen Sexualitäten umgeht. Diese Gelassenheit und dieses diesen Respekt, diesen menschlichen Respekt, der ist in Köln besonders ausgeprägt.
Frau Schawan, Frau Rieker schreibt in ihrem Essay, Köln sei so etwas wie ein stattgewordenes Pfingstwunder. Können Sie damit was anfangen?
Ja, sie hat es eben in Zahlen genannt, aber hinter diesen Zahlen steckt ja ein ungewöhnlicher Schatz an Verschiedenheit und das heißt auch verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen kulturellen, religiösen, sozialen Herkünften. Und das ist ja, gehört ja zu dem, was eigentlich schade ist, dass wir sowas jetzt nur noch, die Vielfalt nur noch diskutieren als eine Quelle von Gefahr und von Ungemütlichkeit. Und das, was damit an großartigen Perspektiven für eine Stadt verbunden ist, viel weniger diskutiert wird. Das sagen wir schon mal. Wir sagen das in Festreden und so, aber wenn man Fernseher anmacht oder wenn man so die Schlagzeilen liest, dann ist das alles eben eher gefährlich als großartig. Sie haben es für Köln gesagt, wenn ich das ganze Land Baden-Württemberg nehme, wo es ja viele ländliche Räume gibt, nicht nur die großen Städte, dann sind 49% aller Kinder in der Grundschule haben heute einen Migrationshintergrund. 49%. Das gilt nicht nur für Freiburg und Stuttgart, das gilt auch für Oberschwaben. Und es wird zunehmen. Und deshalb glaube ich, dass das Christentum da schon auch eine große Aufgabe hat, denn wir sind Weltkirche. Christentum heißt Weltkirche. Nationale Grenzen sind für uns überhaupt nicht das Entscheidende, sondern das, was an Brücken gebaut wird, das, was sich die 6 übrigens ausgewiesenen oder von sich selbst sprechenden Christen gedacht haben, als sie die Europäische Union gegründet haben. Die Gasperi und Adenauer und Schumann und wie sie alle hießen, die haben ja keine Technokratie gewollt. Oder die haben nicht nur diese, es hat mit der Ökonomie angefangen, mit der Montanunion und so, aber dahinter steckte ja auch diese Vorstellung, das ist ein Kontinent der Vielfalt. Und wenn dieser Kontinent der Vielfalt, wenn der es schafft, nicht mehr gegeneinander Krieg zu führen, wenn das gelingt, Brücken zu bauen, eine Einheit zu finden, die basiert auf dem, was uns evangelische Sozialethik und katholische Soziallehre liefern, dann wird es eine große Zukunft. Und ich glaube, das muss man irgendwie aufrechthalten. Manche sagen, jetzt hören auf immer diesen alten Kram. Das ist ja alles irgendwie, ne, wenn Oma erzählt. Aber es finde, dass es gibt aktuelle Varianten, wo uns das wieder klar werden muss, wie sehr das Christentum Grenzen überschreitet. Wunderbar Brücken baut, weil es, noch einmal gesagt, eine andere Sicht auf den Menschen hat. Eine Sicht, wie in jeder Begegnung Jesu mit Menschen sichtbar wird. Das mit die besten Texte im Neuen Testament sind die Texte über die Begegnungen Jesu mit Menschen. Und immer, ob die Frau am Jakobsbrunnen, der Zöllner, der Zachäus, der sich auf den Baum geklemmt hat, die Ehebrecherin, der reiche Jüngling, immer erwarten die eigentlich nicht so richtig was oder dass sie jetzt irgendwie nur ihre Sündhaftigkeit vorgeführt bekommen. Und Jesus gibt denen eine Perspektive, dreht das Ding, eine Dynamik. Nicht indem er sagt, es ist alles in Ordnung, was du machst, aber eine Perspektive, eine neue Dynamik für das Leben. Das ist Christentum in Europa.
Ihr Buch, Sie sagten es jetzt, ist kein Buch, das maulen will und zurückblicken will, sondern nach vorn ein hoffnungsfrohes Buch ist. Und doch sprechen Sie es in Ihrem Buch an, dass die Kirchen ja in einer enormen Krise sich befinden, einem Verrat der christlichen Botschaft gleichkommen, Stichwort Missbrauchsskandal, in der katholischen Kirche dann Frauenfeindlichkeit, im Kölner Dom gibt es noch nicht mal weibliche Messdienerinnen, dann Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, Machtmissbrauch, begünstigt durch streng hierarchische Strukturen. Wie gehe ich denn mit solchen Nachrichten um?
Ich ignoriere sie nicht. Ich nenne das alles zusammengekommen ja Verrat am Evangelium. Auch dafür stehen Kirchen, dass das immer wieder geschehen ist. Der jetzige Papst Franziskus hat mal gesagt, naja, also ich wusste ja schon, wo ich da hinkomme in Rom. Ich habe die Papstgeschichte gelesen. Der hat irgendwie alle Bände gelesen, ja. Und ich meine, es gibt nichts, was da nicht vorkommt. Wenn man das nicht verträgt, dann muss man so Heiligengeschichten lesen. Da geht es zumindest immer gut aus. Die beginnen auch nicht alle super als Heilige, aber irgendwie geht die Sache immer so aus, dass man daraus heilig werden kann. Das ist mit der Papstgeschichte anders. Und es ist jetzt gerade erschienen von einem Philosophen, also nicht mal ein Theologe, ein Philosoph, Otto Kalscheuer, der ist so Mitte 70, der lebt in Berlin und ich glaube in Sardinien irgendwo, in der italienischen Stadt, wo an der Hochschule Philosophie lehrt. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, Papst und Zeit. Das ist quasi die Geschichte auf 1000 Seiten. Es ist ein bisschen, 1000 Seiten ist ja schon viel. Man muss es aber gar nicht von Anfang bis Ende lesen. Aber es wird einem nochmal so viel deutlich, wie viel Irrung und Verwirrung in den 2000 Jahren stecken. Wenn Sie sich mal vorstellen, so Zeiten, wo es irgendwie 2, 3 Päpste gab. Und dann entdeckt man in alledem aber immer wieder diese, ich nenne es jetzt mal in Anlehnung hier an diese pfingstlichen Momente. Da geht eine Katharina von Siena, die sagt dem Papst mal richtig die Meinung. Und die schreibt dem immer wieder, wo sie von überzeugt ist, was geht und was nicht geht. Große Frauen, große Orden, wenn man die Diskussion über die Frauenweihe nur mal wieder dahin führt, wo diese Äbtissinnen, ja, die Äbtissinnenweihe, die, wie heißt der, Hubert Wolf beschrieben hat, ja, mit Mitra und Stab, die hat alles gehabt, was ein Bischof hatte. Und die Bischöfe, wenn sie was wollten, mussten zur Äbtissin, weil denen das alles gehörte. Und wenn die ein kleines Stück Land wollten, dann musste die zur Äbtissin. So, jetzt sage ich mal ein bisschen despektierlich, die Männer haben dann irgendwie hingekriegt, das Ding umzudrehen. Manchmal denke ich, naja, vielleicht kommt die Zeit, wo es wieder umgedreht wird. Jedenfalls so eine Institution, das sind Dinge, die haben keinen Bestand. Die kosten der Institution unglaublich viel Ansehen, Glaubwürdigkeit. Weil eine Institution, egal welche auf der Welt, die das nicht hinkriegt mit dem Zugang für alle, also ich nenne das immer ein bisschen diplomatischer, der Zugang von allen zu allen Sakramenten. Da braucht man immer einen Moment zu merken, Frauenweihe ist ja ein Sakrament, dass ich die natürlich auch meine. Also das sind so,
aber so viel kann die katholische Kirche ja nicht falsch gemacht haben. Ich meine, welche Organisation existiert denn seit 2000 Jahren?
Aber ich darf das Stichwort Irrung und Wirrung mal aufgreifen.
Nein, ist völlig in Ordnung. Nein, ich will nur sagen, jetzt, die katholische Kirche wird es immer geben. Da wird vieles andere den Bach runtergehen. Die Frage ist nur, mit welcher Relevanz. Und das glaube ich, da soll sie nicht so viel verspielen. Bei Themen, die doch gar nicht das Herzstück betreffen, sondern die Ordnung.
Naja, aber diese Themen haben Folgen, Frau Reker, Irrung und Wirrung. Sie sind evangelische Oberbürgermeisterin in einer zutiefst vom Katholizismus geprägten Stadt, in der aber auch immer mehr Katholiken aus der Kirche austreten und die katholische Kirche eine schwere Krise durchlebt. Wie beobachten Sie das auch als evangelische Christin? Stimmt Sie das sorgenvoll?
Ja, stimmt mich schon sorgenvoll. Und ich versuche auch immer wieder die Diskussion mit denen zu suchen, die sich... Ist egal, ob sie sich von der evangelischen Kirche oder von der katholischen Kirche trennen wollen. Das spielt für mich im Grunde keine Rolle. Aber die sich nicht mehr wiederfinden. Und manchmal gelingt es mir auch dadurch, ich kenne natürlich auch viele Angebote, die nicht existieren würden für unser Gemeinwohl, wenn sie nicht von der katholischen Kirche oder auch von der evangelischen Kirche unterstützt würden. Aber ich habe natürlich manchmal dann auch kein Argument mehr, wenn Frauen sagen, sie streben ein Priesteramt an oder wenn es Homosexuelle sind, die dann nicht heiraten können oder ich diskutiere, dass ich nicht an den Tisch des Herrn eingeladen werde und halte mich auch an diese Regel. Der Kardinal hat mir erklärt, das ist nicht seine Regel, sondern es ist die Regel der katholischen Kirche und der muss es ja wissen und deswegen halte ich mich an diese Regel.
Frau Schawan, da spricht Frau Reker vielen sicher aus dem Herzen. Manchmal komme ich da auch nicht weiter in der Argumentation. Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie dann?
Ja, ich komme dann auch nicht weiter. Ich habe natürlich in Rom auch so Situationen, die umgekehrte Situation. Da gibt es ja eine deutsche evangelische Gemeinde. Und als Botschafterin dachte ich, naja, du musst dann schon auch ein bisschen, also mal in eine katholische gehen, und dann die evangelische und dann wieder im Vatikan. So, also gehe ich in die evangelische, da ist Abendmahl. Und ich wusste vom Pfarrer, vom evangelischen Pfarrer, dass er alle einlädt und das hat er auch gesagt. Also gehe ich da zum Abendmahl. Okay, weil ich ja sowieso der Meinung bin, die Frage, in welcher Form der Herr, der Christus anwesend ist, entscheidet der und nicht der, der da am Altar steht. Okay, dann werde ich wenige Tage später von einem Prälaten angesprochen. Frau Botschafterin, Sie wissen schon, dass es für Katholiken nicht erlaubt ist, am Abendmahl teilzunehmen. Sag ich, nee, das weiß ich nicht. Dann sagt er, aber Sie haben doch Theologie studiert. Dann habe ich gesagt, das kam bei mir nicht vor. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemand gesagt hat. Okay, Ja, aber Sie wissen, und dann ging der so weiter, und ich, dann habe ich gesagt, soll ich Ihnen was sagen? Die Frage, was das ist und wie die Anwesenheit Jesu beim evangelischen Abendmahl ist, im Unterschied zu, da haben Sie gar nichts drüber zu sagen, da habe ich nichts drüber zu sagen, das entscheidet der Herr Jesus selbst. Ich will sagen, so Zeug gibt's überall, und ich glaube, dass das ist ja auch der Grund gewesen für dieses Buch. Man muss da scharf in der Analyse bleiben. Ich habe mein Leben lang als Vizepräsidentin des Zentralkomitees für alle Reformthemen mich eingesetzt. Ich lasse da auch nichts nach, das ist alles so. Aber damit ist nicht schon alles gesagt zum Christentum.
Das ist nochmal bedeutsamer als die Reformagenda, die auch ich in meinem Herzen trage. Und da muss man sich irgendwann entscheiden, und ich habe mich entschieden, wenn man so in unserem Alter ist, und wir sind so etwa eine Generation, das heißt, Frau Ricker ist schon noch deutlich jünger, aber ich will sagen, in unserer Generation 50. Muss ich doch jetzt nicht den Rest meines Lebens mich abarbeiten an der Reformagenda, wohl wissend, dass ich zu meinen Lebzeiten die Weihe von Frauen in der katholischen Kirche voraussichtlich nicht erleben werde. Früher habe ich immer gesagt, na, wartet mal ab, ein halbes Jahr vor dem Fall der Mauer hat auch keiner gedacht, dass die Mauer fällt. So kann ich mir das auch einreden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erlebe, ist gering. Soll ich jetzt den Rest meines Lebens nicht damit beschäftigen, dass das doof ist? Also mache ich das doch andersrum und sage, von den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, auch den Erfahrungen im öffentlichen Leben, ist das schon so, dass wenn das Christentum sich in den Gesellschaften in Deutschland, in Europa, anderswo wächst es ja sowieso, aber da ist es ja jetzt wirklich schwierig, wenn sich das so verflüchtigt, woher nehmen denn diese Gesellschaften die Quellen des Zusammenlebens, des Zusammenhalts, des Gemeinsinns? Und das finde ich, dürfen wir nicht so vergessen, dass das auch wenn meine Reformagenda nicht aufgeht, jedenfalls jetzt noch nicht, das Ding nicht einfach abgeschrieben wird, sondern wir diese Kraftquelle uns nicht selbst kaputt machen.
Die Formen brauchen wir, Sie haben das schon erzählt, wenn alle zusammen großer Gott, wir loben dich singen, oder wenn beim FC-Fußballgottesdienst alle zusammen das Vaterunser beten. Ich wundere mich, dass das dann durch die ganze Kirche hallt, weil alle das Vaterunser noch kennen. Wie ist es aber, Frau Schawan, wenn das Glaubenswissen zunehmend verschwindet und die Leute nicht mehr gemeinsam großer Gott, wir loben dich singen können?
Naja, es ist ja da. Und jetzt kann ich ganz pragmatisch antworten. Ich war Pfingsten in einer Kirche in Ulm. Da war irgendwie so ein Pfingsttreffen, also ein bisschen charismatisch. Die hatten große Bildschirme, wo alles, was das Volk sagt, antwortet, singt, drauf war. Die Kirche war brechend voll, da gab es nicht mal mehr einen Stehplatz. Und man musste gar nichts wissen, sondern man guckte auf den Bildschirm und da stand immer was. Also will heißen, das ist eine Frage, organisiert sich Kirche als Insider-Club oder so, dass wer immer da in diese Kirche kommt und eigentlich gar nicht weiß, was da gerade los ist, mitgenommen wird in eine ganz besondere Stimmung und eine ganz besondere Überzeugung und spürt, ich bin hier willkommen und ich kriege hier kein Zeichen gesetzt, du gehörst aber eigentlich nicht dazu. Und wenn der Satz stimmt, dass der Glaube eine Option ist, dann ist das eine Frage der Kommunikation derer, die sich zugehörig fühlen. Und in dem Vorkonklave, also bevor dann Papst Franziskus 2013 gewählt wurde, hat er im Vorkonklave ja so eine revolutionäre Rede gehalten, wo der Kernpunkt war, wir müssen aufhören, Jesus einzusperren in unsere Räume, in unsere Kirchen. Wir müssen mit dieser Botschaft, mit diesem Jesus von Nazareth in die Gesellschaften hineingehen. Eben nicht da, wo es besonders schön ist, wo ich auch besonders gerne hingehe. Ich habe den Petersplatz eben genannt, als sozusagen die Erfüllung aller katholischen Sehnsüchte, sondern da hingehen, wo keiner hingeht, wo sich keiner drum kümmert. Sant'Egidio hat Friedensverhandlungen in Mosambik geführt. Erfolgreich. Und da liegt für mich die Zukunft. In solchen, da hingehen, wo keiner mehr sonst, keiner hingeht. Und die Geschichten, die Hospizbewegung, die Telefonseelsorge, das alles ist ja längst entstanden, übrigens alles ökumenisch. Und das ist für mich so ein Beispiel. Da kann ich anrufen und da ist eine Stimme
Und wenn man mit Freunde von mir sind in der Telefonseelsorge, wenn die dann so manchmal erzählen, was sie da erleben, dann ist es einfach großartig. Und da ist die Zukunft und nicht im Festhochamt.
Aber manchmal hat man doch auch so eine persönliche Hilfestellung durch den Glauben. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt mich entscheiden muss, nicht genau weiß, was ich tun soll, dann sage ich so, und ich glaube, ich habe das von Pfarrer Herkenrath, von Pastor Herkenrath so gelernt, dann sage ich, was würde denn unser Freund Jesus jetzt tun? Ja, ist vielleicht ein bisschen kindlich, kann ja sein, aber dann bekommt man doch irgendwie so eine Idee davon, wie würde der jetzt agieren in dieser Situation? Und ich bin manchmal in schweren Situationen, wo ich wirklich nicht weiß. Und dann ist das zumindest für mich auch so ein Punkt, wo ich ans Nachdenken komme.
Kann es Trost ohne Glauben geben, wenn wir an die existenziellen Situationen des Menschen denken, Frau Schauer?
Es gibt Menschen, die ihre Quellen anderswo haben. Ich finde nicht, dass wir jetzt so sagen können, also entweder so oder du hast nichts. Das finde ich. Aber es ist einfach eine großartige Perspektive, eine, wie sagt man, unerschöpfliche Quelle. Wenn man erlebt, dass Menschen auf den Tod zugehen oder wenn man über so einen Friedhof geht, dann finde ich, ist das auch nicht, es wird uns ja vorgeworfen, es sei dann Vertröstung. Nein, es ist ja ganz, ganz verschiedenen Varianten beschrieben. Und diese Zusage, diese Treue, die Gott dem Menschen in dem, was wie Jesus lebt. Und wenn Sie sagen, dann überlege ich mir, wie wird der Mensch Jesus jetzt reagieren, dann heißt es ja, dann lande ich bei einer Zuwendung zu Menschen, bei einer Menschenfreundlichkeit, bei einer Sicht auf den Menschen, die, wenn sie uns abhanden kommt, dann schon raue Verhältnisse.
Menschenfreundlichkeit ist sicher ein anderes Stichwort. In Köln gelingt es ja, rechtsextreme Parteien relativ klein zu halten. Nun hat die katholische Bischofskonferenz sich schon Anfang des Jahres ziemlich klar geäußert und gesagt, katholische Christen können nicht die AfD wählen. Also das war eine ganz klare Stellungnahme. Andere sagen, das war ein bisschen zu viel, das schlägt ja vielen die Tür vor der Nase zu und verhindert Gespräche. Wie finden Sie da die Rolle, die katholische und evangelische Kirche spielt? Welche Rolle hat sie da?
Ich glaube, sie hat nur noch geringen Einfluss darauf. Das war vielleicht früher mal so, dass dann sonntags gepredigt wurde und dann ging man zur Wahl und dann wusste man, wer man wählen soll. Ich glaube, so ist das nicht mehr. Ja, ich glaube, das hat sich wirklich verändert. Aber ich finde schon gut, dass die katholische Kirche eine Haltung da, oder dass die evangelische Kirche, dass sie eine Haltung dazu haben. Das finde ich schon richtig. Ob das sich im Wahlergebnis auswirkt, das glaube ich eher nicht.
Wie sehen Sie das, Frau Schawan?
Genau so. Es ist gut, dass so klar ausgedrückt wurde, aber es ist ein gutes Beispiel, wo man den Einfluss auch nicht überschätzen darf. Das kriegen ja überhaupt nur die mit, die da sind. Und natürlich, Ältere erinnern sich daran, dass die katholischen Bischöfe über die Jahrzehnte auch so Sachen gesagt haben, wie das Tischtuch mit den Grünen ist zerschnitten, hat damals sogar das ZDK gesagt. Und dann war mal die SPD unwählbar. Also ich glaube, es ist jetzt richtig, dass sie so Position bezogen hat. Aber es wird eine Rolle spielen.
Gerade in Ostdeutschland, wo das Christentum ohnehin nur noch eine geringe Rolle spielt. Ja. Sie sagen, das Christentum wird es immer geben nach 2000-jähriger Geschichte. Wenn man aber im Osten Deutschland unterwegs ist, viele Menschen sind dem doch recht fern.
Ja, dennoch glaube ich, dass es in Zukunft so sein kann, dass wir irgendwann sagen, vielleicht ist Ostdeutschland eine der interessantesten Regionen für das Christentum gerade. Da entsteht mitten in Magdeburg, und die Landesregierung gibt sogar denen noch einen guten Zuschuss, ein kleines Kloster der Prämonstratenser, mitten in der Stadt. Da entsteht in Neuzelle gerade, kommen junge Mönche hin, haben sich vorgenommen, eine Kirche zu bauen, wo jeder sagt, ja, was baust du denn heute Kirchen? So gibt es viele kleine Beispiele. Und ich glaube, dass wir sehr viel lernen können, wieder zarte Pflänzchen und viel, wie kann man das sagen, kirchliche Schulen haben einen unglaublichen Zulauf. Und wenn man dann die Eltern fragt, dann sagen die, ja, wir sind nicht getauft, aber wir denken, das könnte jetzt doch hier irgendwie gut sein und wir kriegen auch noch was mit. Das ist dann vielleicht manchmal noch mehr
als im Münsterland oder in Oberschwaben, wo wir immer noch denken, da sind doch irgendwie alle. Nee, da sind ja auch überhaupt nicht alle. Da gibt es nur noch all die alten großen Klöster. Da ist aber, da, ja, die sind alle in meinem Wahlkreis gewesen, deshalb weiß ich, was da los ist, ja. Und ich setze sehr darauf, dass das Christentum eine so tolle Quelle ist, dann wird Neues entstehen. Und manches wird verschwinden, was aber auch nie tragfähig war. Wo wir auch nicht immer so tun sollen, als hätte uns das getragen. Und da, wo auch wenig Geld ist, so ein armer Bischof Feige, der hat irgendwie 40 Leute in seinem Ordinariat. Ich kenne jetzt Gott sei Dank die Zahl von Köln nicht, ich will sie auch gar nicht kennen.
Knapp über 40.
Aber ich bin sicher, da können sie an jeder zweiten Stelle ein KW-Vermerk machen, da wird trotzdem nichts fehlen. Also der mit seinen 40 Stellen, der muss da irgendwie das Ding wuppen. Das ist dann eindrucksvoll.
Es bleibt kompliziert. Blicken wir nochmal in die Zukunft der katholischen Kirche. Frau Ricker, Sie beobachten das ja ganz neutral von außen. Als evangelische Christin, die sich mit der katholischen Kirche auskennt, jetzt haben wir die Weltsynode, da wird wieder in Rom viel diskutiert von Bischöfen und Kardinälen aus aller Welt. Verfolgen Sie das überhaupt?
Ja, ich verfolge das schon. Also ich bin im Frühjahr in Rom gewesen, im Mai, auf einer Konferenz, wo es um resiliente Städte geht. Und da war ich als einzige Oberbürgermeisterin Deutschlands eingeladen in den Vatikan und habe 3 Tage da diskutiert. Das war natürlich einfach großartig, ja. So, und dann noch als evangelische Christin, ja, dass die mich überhaupt eingeladen haben.
Ja, warum? Weil sie aus dem katholischen Köln kommen?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es natürlich eines der größten Erzbistümer der Welt und da hat man eben die Oberbürgermeisterin mit eingeladen und ich fand das natürlich fantastisch. Also die war auch beim Papst und habe ihm dann mitgebracht einen Teller von Kat 18 und den Kat 18 ist eine Kunstinitiative von Menschen mit Behinderungen. Und ich habe diesen Teller, der war ja eingepackt, vorher fotografiert, damit der Heilige Vater sehen konnte, was da drin ist. Und dann hat er sofort gesagt, das ist ja wie bei San Egidio. Ja, habe ich gesagt, genau so ist es, haben wir in Köln auch. Ja, es war keine große Unterhaltung, aber immerhin. Er hat erkannt, was da auf ihn zukommt für ein Geschenk. Und das war natürlich großartig und ja, und das beflügelt einen dann immer wieder. Und ich war so ein bisschen betroffen, dass ich nicht wie die amerikanischen Kolleginnen dann nur in Schwarz und mit so einem wunderbaren Spitzenschal versehen war. So, ich kam ganz normal im Hosenanzug und habe dann gedacht, wenn du nochmal die Gelegenheit hast, dann ziehst du auch sowas an. Ja, wirklich, Korda, das habe ich gedacht. Weil ich das einfach so, ja, ich fand das so würdevoll, fand das auch so angemessen.
Evangelische Christen haben es ja nicht so mit dem Papst, so von der Atmosphäre, wie haben Sie ihn denn erlebt?
Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich wahrscheinlich zu den wenigen Menschen hier gehöre, die 4 Päpste erlebt haben. Ich habe den ersten Papst schon erlebt, da war ich 17, da machte ich nämlich die Klassenfahrt der Liebfrauenschule nach Rom. Und da waren wir, das macht nämlich bei vielen auch Eindruck. Die sagen dann, ich kenne 3 Päpste und ich sage dann, ja, kennen ist vielleicht übertrieben, aber ich habe schon 4 erlebt. Und mehr als einmal, also Franziskus durfte ich ja mehrfach erleben, wie Annette Schavan auch weiß.
Frau Schavan, Sie haben auch mehrere Päpste erlebt. Franziskus, welche Hoffnung verbinden Sie mit Papst Franziskus?
Ich verbinde damit die Zuversicht, dass er bei manchen Themen Steine aus dem Weg räumt. Ich habe ihn mal gefragt, es war, glaube ich, mein letzter Besuch bei ihm, also mein Abschiedsbesuch bei ihm. Und dann gab es eine Gesprächssituation, wo er dann irgendwie gesagt hat, ja, ob es noch was gäbe, was mir wichtig ist. Und dann habe ich natürlich gesagt, ah, le donne, die Frauen in der Kirche. Und er sagt, ah. Und dann kam nicht, ja, das geht ja nicht, oder ich will das nicht, sondern es kam, da ist doch dieses Schreiben von Johannes Paul II., wo der gesagt hat, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt sind Sie doch der Papst. Ja. Will heißen, man kann ja eben als in so einem Pontifikat Dinge so festzurren, dass jedenfalls in dieser Kultur der Nachfolger dann nicht einfach das nicht so wegkriegt. Und dieser Papst hat bei viel mehr Dingen, als wir das so jeweils im Gedächtnis haben, gezeigt, wo die Türen sind, durch die wir gehen können. Das gilt für alle Themen der Sexualethik. Das gilt auch für die Frauenfrage. Ich meine, der Mann, das ist ein Argentinier, ja. Der findet, natürlich hat er mir dann auch versucht, irgendwie petrinisch und marianisch, und dass wir ja auf der Seite Mariens sind, der da viel besser ist als Petrus. Dann habe ich gesagt, ich komme aus der Politik. Ich weiß schon, wo die Macht ist, ja. Also, und kommen Sie mir jetzt nicht mit der Ohnmacht, ja. Nach dem Motto, die Kirche hat keine Macht, sie hat nur, so. Also, ich habe dann darüber, aber nochmal gesagt, er hat ganz viel. Man sagt ja manchmal, es gibt so viele Zitate, die hängen so irgendwo in der Luft, da wird keine Doktrin draus. Aber danach kann man sich darauf berufen. So, das ist das eine. Das zweite ist, ja, ich habe um die Kulturveränderung im Vatikan. Also der erste Papst, dem ich persönlich begegnet bin, war Johannes Paul II. Und da war eine Heiligsprechung. Und da musste man auch, da saß der Papst, man kniete vor ihm nieder, man sollte den Ring küssen und natürlich ich mit Schleier. Da gibt's Fotos, die habe ich alle irgendwie verschwinden lassen, weil das furchtbar aussieht. Nein, weil, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einem sitzenden Mann versuchen, die Hand zu küssen, das Foto ist echt, ist egal wie, es ist immer doof. Wenn er steht, ist was anderes. Dieser Papst will das überhaupt nicht. Wenn einer der Bischöfe vor dem niederfällt, und dann zieht er den förmlich hoch. Das hat sich komplett geändert. Also das war die erste Begegnung. Dann Benedikt, da bin ich ein paar Mal da gewesen, auch bei irgendwelchen offiziellen Dingen. So, und dann kam die Frage, Beglaubigung als Botschafterin. Und da hat das Protokoll des Vatikan gesagt, Schwarzschleier, Orden tragen. Na, ihr seid ja wie Orden tragen. Ja, also nicht Schleife, sondern alles. So, und so eine alte Ministerin hat ja manches gesammelt irgendwie. Dann habe ich gesagt, die habe ich gar nicht in Rom. Die sind in Ulm geblieben. Dann haben die gesagt, ja, wäre wohl lächerlich, dann sollte ich sie halt holen. Am Ende der Geschichte, der Verhandlung, war es dann so, ich trug schwarz, einen Hut und keine Orden. Und als die Tür zum Papst, da hat sich das Protokoll total aufgeregt. Und das mit dem Hut muss ich erklären. Ich habe keinen Schleier getragen, weil ich vorher als Kultusministerin einer Muslima Schleier in der Schule verboten hatte. Und dann habe ich gedacht, das Bild braucht jetzt auch kein Mensch, ja? So. Aber was ich sagen will ist, der Papst Franziskus, das war mir völlig klar, der hat geschmunzelt, der hat mal einmal so von oben bis unten geguckt und es war ganz klar der Gesichtsausdruck, puh, die hat die Verhandlung erfolgreich geführt. Deshalb, es ist richtig, wie Frau Reker sagt, die Südamerikanerinnen tragen wunderbare Schleier und es sieht auch ganz toll aus, weil es auch Teil ihrer Kultur ist. Aber dieser Papst hat in einer Weise das Protokoll verändert, wie sich das vor 15 Jahren niemand hätte vorstellen können. Und das hat auch das, dieser Kulturwandel, den man im Vatikan spürt, dass zum Beispiel Bischöfe in Rom am Beginn meiner Botschaftszeit kamen, die noch alle zum Essen immer in vollem, ich sage immer in vollem Wix, also mit Kreuz und so. Und eines Tages habe ich mir gesagt, von mir aus können Sie das zu Hause lassen, schwarzer Anzug. So, also wir haben das angefangen. Und heute ist es so, dass Sie kaum noch einen Bischof bei einer solchen Gelegenheit in vollem Montur sehen. Und das, glaube ich, ist alles Kleinkram. Man kann sagen, ja, das sind alles Äußerlichkeiten, ja. Aber die stehen für was. Und ich glaube, dass dieses Rom ist lockerer geworden. Und das hilft für die nächste Phase sehr. Und der Papst hat unseren Blick gerichtet, den Fokus gerichtet, weg von der Kathedrale hin zur Peripherie. Das ist die Chance, in der jetzt auch ein nächstes Pontifikat steht.
Haben Sie Ihre wunderbare Bürgermeisterinnenkette getragen beim
Papst? Nein, die trage ich nur, wenn Menschen sich ins Goldene Buch eintragen oder Staatsbesuche kommen. Aber ich muss sagen, als ich jetzt im Mai da war, waren die Kardinäle alle
Im Vatikan selbst.
Ja, da schon. Und Ich mag das auch, mir gefällt das.
Das ist okay.
Ich mag, ja, das hört sich so komisch an, aber ich mag die Männer in den langen Kleidern. Ich finde, das sieht erstklassig aus und so, das macht auch aus jedem Mann was.
Ja,
das und sagt ob er aus Südamerika kommt oder nicht. Die sehen auch alle gut aus, die bewegen sich gut darin und so. Und das gehört doch auch dazu.
Jetzt,
das gehört für mich zu. Ja, aber vielleicht, Frau Schawan, das gehört für mich zum Zauber der katholischen Kirche. Genauso wie ich mich an so einer Liturgie bei so einem Trauergottesdienst festhalte. Das gehört für mich dazu. Als evangelische Christin. Das ist mir zu kühl. Das weiß ich nicht, woran das liegt, aber ich finde das richtig.
Sicher ein Zitat des Abends, die Kölner Oberbürgermeisterin sagt, ich mag Männer in langen Kleidern. Frau Schawan, nochmal eine ernste Frage. Man muss ja mit der katholischen Kirche sehr, sehr viel Geduld haben. Geht Ihnen die Geduld manchmal aus?
Nein, ich habe sie wiedergefunden, spätestens in Rom, weil das hat schon was, eine Weltkirche auf allen Kontinenten, in der Mitte der Gesellschaften, ich glaube allein 150.000 katholische Universitäten, hunderttausende Schulen, medizinische Einrichtungen, Beratungsdienste. Es gibt Länder, als der Papst in Kenia war, hat man gesagt, das Bildungssystem in Kenia ist unvorstellbar ohne die katholische Kirche. Und das, finde ich, hat einen Wert, der ist enorm. Und demgegenüber muss ich dann nicht immer wieder den gleichen, sozusagen die gleiche Leier, sondern das ist die einzige global wirkende Institution in einer globalen Welt, die auch in China Kontakte pflegt. Und überall da, wo man sie nicht vermutet, und zu 180 Ländern diplomatische Beziehungen.
Also gerade, wo die Welt immer mehr auseinanderdriftet, ist so eine Institution natürlich unschätzbar wertvoll. Die Zeit ist fortgeschritten. Eine kleine Schlussrunde für Sie beide. Wie kann im Chaos das Christentum ein Rettungsanker sein? Frau Schawan, Sie stellen in Ihrem Buch diese Frage des Widerstandskämpfers Helmut James Graf von Moltke voran. Ich stelle jetzt an Sie beide die Frage, wie kann im Chaos das Christentum ein Rettungsanker sein, Frau Schawan?
Mit seinem ganz besonderen Blick auf den Menschen, unverwirkbare Würde, jenseits von Leistung, Rolle, Stand. Zweitens mit dem besonderen Empfinden für Gerechtigkeit, dass in der Wirksamkeit dieser vielen Dienste von Orden zum Beispiel und kirchlichen Gemeinschaften überall auf der Welt präsent ist. Und drittens, gerade jetzt angesichts all der Debatten ist die Weltkirche eine in Verbindung mit allen Kulturen. Es ist keine nationale Grenze, die Relevanz hat, sondern das Bauen von Brücken, nirgends wird abgelehnt, präsent zu sein.
Frau Rieker, wie kann im Chaos das Christentum ein Rettungsanker sein?
Ja, ich glaube, indem es unterstützt das Interesse an dem Menschen, das hätte ich auch gesagt. Und das lernt man eben im Christentum. Und da braucht man gar nicht lange nachzudenken. Das heißt eben, sich anderen Menschen zuwenden, sich für die interessieren. Das ist für mich etwas, was die katholische Kirche vorlebt und gleichzeitig auch dieses Verbindende, was ich auch so gut finde, dass egal wo man auf der Welt ist, man eine katholische Kirche findet und da einkehren kann im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Überall auf der Welt kann man in einer katholischen Kirche einkehren. Vielen Dank Frau Rieker, vielen Dank Frau Schawan für die offenen Worte. Wir danken recht herzlich auch Clemens Breuer vom Bildungswerk Köln, der diesen Abend möglich gemacht hat. Mein Name ist Johannes Schröer, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Domradios. Ich danke sehr herzlich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.